Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Spitex-Welten ist eine wilde Zusammenarbeit von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute mit der Nicole Oberhänsli zu Gast. Salli Nicole.
Hi, Jennifer.
Nicole ist Geschäftsführerin und Interim HC-Ausbildnerin bei Pflegeschulung Oberhänsli. Wir kennen uns auch privat schon sehr, sehr gut und schon sehr lange, haben schon sehr viel zusammen gemacht. Du bist auch ab und an noch ein bisschen draussen auf der Piste, in der Spitex Wieland, wo du noch ein bisschen unterstützt. Ja, schön, dass wir dich gewinnen können und heute so ein bisschen zum Thema vom Reihen auch dürfen schwätzen.
Danke vielmals für die Einladung.
Willst du zuerst gerade einfach mal so ein bisschen erzählen, wie bist denn du überhaupt zu der Spitex gekommen und wie hat das auch dazu geführt, zu deinem Weg, dass du Pflegeschulung Oberhänsli gegründet hast?
Ja, gern. Ich bin lange in dem stationären Bereich im Akutspital und hatte eine Kollegin, die in die Spitex gewechselt hat, auch die mit mir vor im Akutspital geschafft hat, und sie hat geschwärmt von der Spitex und ich dachte, ja, wirklich, soll ich jetzt? Bin mal schnuppern, habe dann aber nochmal eine neue Stelle im Akutspital als Pflegeexpertin übernehmen und habe gefunden, nein, Spitex doch nicht. Und dann ist sie ein Jahr später wiedergekommen und habe gefunden, komm jetzt, mach. Und dann nachher habe ich zweite Mal schnuppern, ich fand mal, das ist es. Und es hat mir echt gefallen, weil ich habe mit kleinen Sachen können als Qualitätsverantwortliche mega viel vereinfachen und ich bin eigentlich auf offene Ohren gestoßen, was ich gebracht habe, und das war recht cool gewesen. Relativ kurzer Zeit viel können erreichen. Die Pflegeschulung Oberhänsli habe ich auch gegründet, eigentlich mehr, weil jemand anderes gekommen ist und gefunden hat, hey, du könntest doch Interim-Schule, also mein ehemaliger Chef. Und dann habe ich das auch gemacht, habe intern in der Spitex Interim geschult. Einmal pro Jahr einen Kurs gegeben, was relativ klein angefangen hat. Mache ich jetzt doch zweimal pro Woche. Das ist recht cool. Ich habe, als ich das zweite Mal schwanger war, habe ich gefunden, so, jetzt bleibe ich da ein bisschen daheim bei der Familie. Und dann hat einer gesagt, ja, aber nein, wenn du dann nicht mehr bei der Spitex schaffst, wir wollen dich gleich noch als Interim-Ausbildnerin haben. Du könntest ja die Kurse einfach auch privat geben. Und dann habe ich gefunden, ja, das wäre eigentlich noch cool. Und auch so ist die Idee gewachsen, mich selbstständig zu machen. Und jetzt eben 6 Jahre später, also vor 6 Jahren, ist die Idee gewachsen. Und jetzt gebe ich 2-mal pro Woche Schulung, nicht nur immer Interim, aber hauptsächlich. Und das hätte ich mir nie träumen lassen. Das ist recht leise.
Schön. Das ist cool. Ja, und eben, du schulst ja vor allem da auch Fallführende, zum Beispiel in 3HC-Grundkurs oder Vertiefungskurs. Und warum ist das überhaupt wichtig und wann findest du, ist der beste Zeitpunkt für Fallführende, so einen Kurs zu besuchen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Kommt mega drauf an. Also, wichtig ist auf jeden Fall, weil ich bin der Meinung, mit dem Interim haben wir ein extrem gutes Instrument, das breit abgefächert ist, also abgestützt, ganz viel Bereich abdecken, wo wir dann eben auch als Abklärerinnen gezwungen sind, auch Sachen zu klären, die wir jetzt vielleicht so auf den ersten Blick bei den Klienten nicht gefragt haben. Und wenn es dann auch gut ist, können wir es auch wieder sein lassen. Also wenn es eh kein Thema ist, wo man dem Klienten müsste anschauen. Ich finde, dass das Interim wirklich hilft, dass die Pflegequalität besser ist und dass der Klient schlussendlich auch das überkommt, was er braucht. Der beste Zeitpunkt ist sicher, wenn man schon mal wenn man ein bisschen in der Spitex geschafft hat. Ich mag mich erinnern, ich habe glaube im August in der Spitex angefangen und habe glaube den Interim-Grundkurs dann im darauffolgenden Jahr im Frühling gemacht, und das habe ich eigentlich optimal gefunden. Ich habe da nur 40% geschafft, also nicht wahnsinnig viel, aber ich habe einen Einblick gehabt in der Spitex, ich habe gewusst, wie der Alltag funktioniert, ich habe so ein bisschen den rechtlichen Rahmen kennt von A, B und C-Leistungen, so plus, minus, und habe eigentlich dann können profitieren von all dem Wissen.
Und hast du schon als Fallführung dann geschafft?
Ich bin Qualitätsverantwortliche gewesen, darum habe ich keine Fallführung hier noch übernommen, aber habe gefunden, hey, nein, ich muss den Grundkurs haben, damit ich auch die Fallführenden kann gut begleiten. Und das habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, dass auch, das ist schwierig, dass ich da nicht, also ich habe mir dann irgendwelche Abklärungen gesammelt, wo ich dann habe können machen. Ich empfehle, und habe dort vor allem Erstabklärungen gemacht, weil dort eben die hat halt noch keine Fallführende gehabt. Und sage jetzt auch meinen Teilnehmern immer, hey, macht Reassessment von Leuten, die ihr kennt, damit ihr nicht überfordert seid mit all den Items, die ihr codieren müsst, sondern euch eigentlich wirklich auf den Klienten könnt fokussieren, den ihr eben auch schon kennt, wo ihr gar nicht mehr so viel Beziehungsaufbau leisten, sondern eigentlich auf einer bestehenden Beziehung könnt aufbauen. Also da kann ich von meiner Erfahrung profitieren. Genau, und das finde ich eigentlich der optimale Zeitpunkt, um können so einen den Grundkurs zu machen. Der Refresher ist auch schwierig zu sagen. Man kann nicht sagen, ja, man braucht den einmal im Jahr. Die mega viele Abklärungen machen, die mega viele Skala und Caps schon intus haben, denen macht es sicher Sinn, so zu kommen mit Codierungen und die blinden Flecken aufzufrischen. Aber die mit der Skala und den Caps gar nicht oder nur wenig arbeiten, dann empfehle ich eigentlich einen jährlichen Refresher, um einfach reinkommen. Weil die Codierungen sind das eine, da hat man ein super Handbuch dazu, aber mit der Skala und Caps muss man wirklich mit den Klienten zusammenarbeiten. Also man kann da nicht einfach theoretisch irgendetwas erarbeiten, sondern man muss einen Klienten haben und den dann schlussendlich einschätzen. Und das, für das brauchen sie wieder Praxisbezug.
Ja, ich habe das auch so erlebt. Mit dem Grundkurs, wann ist so der beste Start? Ich finde, wenn jemand gerade frisch vom Spital in der Spitex anfängt, kannst du nicht innerhalb von der Probezeit das schon anfangen. Es ist komplett überfordernd. Es ist aber auch nicht gut, wenn die Person schon 100% dann in die Fallführung muss und es einfach heisst, da, du hast jetzt Verantwortung, schreibst Zeugnis und alles. Und dann hat sie den Kurs erst irgendwie 9 Monate später. Ich finde auch, es ist eher dann wieder ein bisschen sehr herausfordernd, oder dann merkt man plötzlich, ah, cool, ich habe das letzte halbe Jahr alles eigentlich immer falsch kodiert im Hinterein. Ja, genau. Das ist ja dann, glaube ich, häufig so die Erkenntnis. Ja. Also ich finde auch, der richtige Zeitpunkt ist schwierig, aber ich würde nicht zu lange warten und muss voll individuell irgendwie sein, nach Background, wo die Person mitbringt.
Und auch, wie viel dass die Person schafft. Also das ist mega wichtig, dass nicht, ich meine, jemand, der 100% schafft, ist so viel schneller drin, wie jemand, der nur 40% schafft. Und das ist eh so ein bisschen eine Frage, wo setzt man dann die ein, die 40% schafft in den Fallführenden. Weil wir haben 7 Tage Einsatz und 40% sind einfach nur an 2 Tagen und darum ist es wie, ja, an 5 Tagen macht dann jemand anderen den Job. Das ist wie dann auch schwierig. Das muss man einfach gut organisieren in der Organisation.
Und jetzt, ja, hat die Person einen Interreg-Grundkurs gehabt. Wie findest denn du, sieht eine optimale Einführung aus in der Organisation? Weil ich glaube, mit dem Interreg-Grundkurs kannst du nicht einfach alles genau.
Nein, ich sage auch immer den Leuten, hey, ein Lernziel ist ein erster inhaltlicher Überblick. Also man muss nicht schon nach diesen 6 bis 9 Monate, wo die 3 Tage Abstand haben, muss man nicht schon Expert sein. Man kann wirklich einen ersten inhaltlichen Überblick haben. Das langt mir eigentlich schon. Wichtig ist, dass man es dann gerade anfängt. Also eigentlich nach dem ersten Tag, dass die Leute gerade ein Reassessment machen. Dass sie Abklärungen machen, damit sie das Instrument kennenlernen, damit sie wissen, hey, wie muss ich so ein Gespräch führen, auch mit einem standardisierten Instrument. Das sind wir uns so nicht gewöhnt. Wir machen Abklärungsgespräche. Ich meine, das haben wir, ein Assessment-Gespräch, das haben wir intus, wenn wir das machen. Aber wie machen wir das anhand von einem standardisierten Instrument? Das ist für viele eine Herausforderung. Und darum ist es auch wichtig, dass man den Prozess gut begleitet. Und ich merke, dass das häufig happert. Die einen sagen, ja, also erstens habe ich keine Zeit. Zweitens habe ich mal gefragt, meine Kollegin, hey, kannst du mir helfen bei einer Skala? Und dann findet sie, ah, die brauchen wir eh nicht. Und Caps, ja, also wir machen die Pflegeplanung anders. Die brauchen wir nicht da. Und das ist für die, die dann den Grundkurs machen, auch ein bisschen im Frust. Ich habe auch schon mehrere und nicht nur eine Teilnehmende gehabt, die gesagt hat, ja, also wir fühlen gar kein Interesse aus. Und dann Ich sage, ja gut, also gesetzlich verpflichtet sind er, etwas zu machen. Es steht zwar nicht, dass er das Interim mehr machen, aber ein Instrument, das medizinische Qualitätsindikatoren aufnimmt, das müssen da machen. Und vor allem, wieso schickt dann dein Arbeitgeber dich in den Grundkurs, wenn du sie ja dann gleich nicht brauchst? Also, das ist wirklich so eine Challenge, die ich dann auch in den Kurs merke, da hapert die Umsetzung. Optimalerweise, finde ich, setzt man eine erfahrene, diplomierte, qualitätsverantwortliche oder bestenfalls ein APN zur Seite, wo wirklich der Prozess auch dort individuell auf die Mitarbeiterbedürfnisse begleiten. Weil die einen sind mega schnell drin, haben überhaupt keine Fragen bei den Codierungen, aber nachher bei der Skala und den Caps hapert es, oder aber sie sind schon bei den Codierungen am sich viel zu viel tausend Gedanken machen und haben dann wie Hemmungen, etwas zu codieren. Da versuche ich dann einmal auch so, ich sage, hey, ihr sammelt Informationen, ihr dann jetzt eine professionelle Entscheidung treffen, dass es die Codierung ist und die müssen dann können wie begründen. Ihr mit die einen, ja, haben dann wie ein bisschen Mühe zu codieren. Das ist mega individuell, je nachdem, wie der Mitarbeiter halt funktioniert. Und die einen brauchen 3 Monate Begleitung, die anderen brauchen 1 Jahr Begleitung, auch da, abhängig von der Prozentzahl, wie man schafft. Also das ist mega wichtig, dass man oft den Mitarbeiter individuell ihn begleitet, aber dass die Begleitung von einer erfahrenen Person stattfindet, weil eben, ja, man hat mir nicht einmal können sagen, wo die Skalen in der Software sind. Dann, ja, ist es, hapert es schon dort. Das ist mega schwierig.
Also erlebe ich genau gleich wie du, oder? Es braucht eine Begleitung, weil auch eben, wenn du den Interreg-Grundkurs gemacht hast, also ich finde auch da, es ist wichtig, dass Fallführende mit möglichst vielen verschiedenen können mal mitgehen von Abklärung und das Reassessment, weil, also was man immer wieder sieht, jeder geht anders dran her. Weil im Grundkurs lernst du gleich auch nicht, wie führe ich denn das Gespräch. Also du hast jetzt schon gewisse Methoden auch mit dem Mindmap, aber so, ich glaube, da braucht man wie so Vorbilder, wo man ein bisschen abschauen kann, oder? Wie kann man da vorgehen, wie kann man das machen, was ist wie wichtig, wie plane ich mir das? Weil ich sehe, es werden so viele Abkürzungen dann irgendwie gemacht, oder eben, weil es Leute nicht richtig einführen können, und dann wissen sie es nicht, dann wissen sie es gar nicht, dass es das überhaupt gibt.
Ja, und es ist schon auch immer wieder Thema, wie führe ich dann so ein Erstgespräch? Ich meine eben, Tarifenblatt, AGBs, Rahmenvereinbarung. Man kommt irgendwie Grundpflege einmal in der Woche angemolden über und dann merkt man, hey, nein, die hat ihre Medis nicht im Griff. Dann muss man 3-mal am Tag vorbeigehen. Und das rauszuspüren bei jemandem, der komplett anders angemolden ist, ist es mega schwierig. Für jemanden, den man gar nicht kennt und vielleicht dann auch gar keine Angehörige um ihn ist. Also es ist, das rauszufinden, ist wirklich eine Challenge.
Ja, und ich glaube auch, das ist ja sowieso, also egal, was man für eine Anmeldung kriegt, was dann wirklich vor Ort ist, kann immer komplett anders sein. Ja. Es kann etwas hochkomplex angemeldet sein und dann heisst es, nein, wir brauchen irgendwie gar nichts, oder es kann ganz einfach angemeldet sein und du hast eine riesige Story, die aufgeht, wo du merkst, okay, jetzt sind wir gerade ein bisschen herausgefordert, um das irgendwie können bewältigen. Also das macht sie aber auch spannend, oder so, das bisschen unvorhergesehen als Fallführende.
Unbedingt, ja.
Was siehst denn du, was sind sonst so häufige Herausforderungen, die eine Fallführung hat, wenn sie einen Grundkurs hat oder einfach grundsätzlich?
Ja, also ich glaube, das sind schon solche die ich angesprochen habe, dass man eigentlich in der Praxis nicht so die Begleitung hat, dass man Fragen hat und dann keine Antwort bekommt. Zeitfaktor, den ich immer wieder höre, wo natürlich mit dem Personalmangel, den wir haben, eine mega Herausforderung ist. Und was ich dann auch höre, also, was ich auch selber erlebt habe, heute haben wir im Fall 3 krank, deine Bürozeit am Nachmittag ist gestrichen. Und das wünsche ich mir, dass die Bürozeit wie als Einsatz eigentlich gewertet wird. Dass man die nicht einfach ersatzlos kann streichen oder kann sagen, ah, oh, dann machst du es halt am nächsten Tag. Weil mein nächster Tag, wenn ich nicht hundertprozentig zwei, drei Tage in der Woche arbeite, dann ist der vielleicht erst wieder in einer Woche, aber die Bedarfsmeldefall-Alarm muss diese Woche raus und die Abklärung muss heute fertig geschrieben werden. Und was mache ich dann als diplomierte Fallführende? Ich mache Überzeit. Und das kann es nicht sein. Also ich habe das Gefühl, das System muss sich ändern, dass die Bürozeit genauso wichtig gewertet wird wie ein Einsatz. Man überlegt sich nämlich nie, hey, kann jetzt der Einsatz heute Nachmittag verschoben werden auf morgen? Weil die meisten, ich sage jetzt mal, wenn man dreimal in der Woche duschen hat, kann man anrufen und sagen, hey, wäre es ihnen möglich, wenn wir morgen vorbeikämmen und dafür dann halt den einen Duscheinsatz weglassen. Das überlegt man sich gar nicht. Man sagt einfach, ah, du hast das Büro, super, kann ich streichen, du gehst den Einsatz machen. Und was will man denn da als Fallführende auch machen? Ja, man kann ja nicht sagen, ja nein, ich stelle mich jetzt quer und der Einsatz wird nicht gemacht. Und so tue ich schon auch in meinen Schulungen ein bisschen politisieren und sagen, hey, schaut, dass ihr für eure Arbeit auch eure Zeit überkommt, weil schlussendlich ist das die Finanzierung von der Spitex. Wenn ihr eure Pflegeplanungen, eure Abklärungen sauber macht, steigt die Pflegequalität, wir haben viel weniger Feuerwehrübungen und die Kasse akzeptiert eure Leistungen, weil sie einfach gut dokumentiert sind. Und das ist eigentlich das A und das O für eine Ich finde, Pflegequalität muss man als Oberstes sehen. Man will, dass der Klient so gut wie möglich betreut wird, gepflegt wird. Und dann frage ich mich, ist denn das nicht wert? Kann man das einfach so ersatzlos streichen?
Ja, eigentlich ist das Wichtigste. Es ist das Wichtigste und das, was das Geld schlussendlich auch der Organisation reinbringt. Ich frage mich manchmal schon, es ist natürlich immer aus der Not raus, oder, mit der Krankmeldung, aber es ist dann wie die Schwierigkeit von vielen anderen, wo dann das daraus rausgibt. Eben unter anderem, man macht sich einen Plan, man macht das Reassessment ab und dann ist das, was irgendwie wieder gestrichen wird. Ich frage mich aber schon auch, wie in vielen Organisationen sehe ich, wieso, weißt du, dass auch die Fallführenden sich selber komplett planen. Dass sie nicht eigentlich regulär Einsätze hineinkriegen, sondern selber wie ihnen planen, okay. Bei wem gehen sie, wann, wie, vorbei, ist zwar auch sehr herausfordernd und liegt sicher nicht jeder Fallführende, sich selber so zu managen, finde ich, kann aber auch sehr grosse Chancen bringen, bei denen, die es eben genau können, dass sie die Sachen können machen, wo sie den Fokus darauf setzen.
Ja, und vor allem sich dann ihre Klienten planen. Also ich habe als die Fallführende bei uns in der Spitex, die ich geschafft habe, meine erste Stelle in der Spitex, die haben dermassen viel andere Einsätze gehabt und nicht ihre Klienten. Mhm. Dass ich weggefunden habe, also wenn ihr schon Klienten habt, PH-Einsätze, VG-Einsätze, die nicht zwingend als Diplomierte gemacht werden müssen, dann schaut doch, dass wenigstens das eure Klienten sind. Weil dann macht es ja Sinn, du als Fallführende musst ja den Prozess können begleiten und musst bei deinen Klienten an Schuhe sein und darum macht es Sinn, dass man, wenn dann so einsetzt, dass die wenigstens zu den Fallführenden gerade gehören. Mhm. Und nicht irgendwelche Strümpfeinsätze, die auch komplett jemand anderes machen
könnte. Ja, und eine andere grosse Diskussionsfrage ist ja auch so ein bisschen, wie viele Kundinnen und Kunden oder Klientinnen und Klienten sind pro Fallführung. Also ich bin jetzt schon in einer Organisation gewesen, wo Fallführende, die 100% arbeiten, 10 Fallführungskunden haben und trotzdem das Gefühl haben, sie haben keine Zeit für ihre Sachen. Bis zu Fallführenden, die mit 60% irgendwie 60 oder 70 Kundinnen und Kunden haben, wo sie zuständig sind und es auch natürlich überhaupt nicht funktioniert. Was ist so deine Empfehlung, die du siehst oder hörst?
Das ist mega, mega unterschiedlich. Ich frage dann einmal auch, hey, wie viele haben da? Und überlegt euch, könnt ihr dann bei all denen, also ich weiss noch, eine hat gesagt, sie gehen 40 auf 100%. Dann hat gesagt, also gut, wenn du 40 Klienten hast, dann machst du so an die 80 bis 100 Abklärungen pro Jahr. Kannst du dir dann auch jeden Moment merken, weil du hast ja dann nur die Kurzzeitungen, die wieder weggehen und die, die immer sind, die instabil sind, wo du viermal eine Abklärung machen pro Jahr. Kannst du dir alles merken, was dir erzählen? Und, der hat das gesagt, und da muss ich das nächste Mal dort anschauen. Also, schreibt euch alles auf, weil wir haben ja auch eine Dokumentationspflicht. Und, ich meine, wir wissen nicht, ob die vielleicht eben, weil du jetzt auf einmal 40 Fallführende merkst, hey, das ist zu viel, nein, wir haben einen neuen Dippel, jetzt geben wir der ein paar ab, im besten Fall. dass die nachher den Prozess kann weiterführen kann mit all den Informationen, die du gesammelt hast. Schreibt euch das alles auf. Ihr müsst das nicht im Kopf wissen. Es ist wichtig, dass wir das alles dokumentieren. Ich kann nicht keine Zahl sagen. Es ist unterschiedlich, wie viel das man schafft. Es ist unterschiedlich, wie komplex die sind. Man kann natürlich einmal in der Woche nicht vergleichen mit dreimal am Tag Einsatz. Und das macht es mega schwierig, irgendeine Zahl zu sagen. So und so viel ist das Richtige. Das funktioniert wie nicht. Man kann nicht 10 hochkomplexe haben oder 10 einfache. Das ist nicht vergleichbar. Also, dort ist wie das, die Mischung. Und dort muss man mega als Leitung oder auch, wenn sie selbst organisiert sind, mega näher muss man sein und sagen, hey, look, jetzt ist es mir zu viel, es geht nicht mehr, ich kann keinen mehr nehmen. Und ein anderer sagt, hey, ich habe jetzt gerade ein bisschen spatzig. Dass wirklich eine Teamarbeit ist, wo man zusammen auch den optimalen Weg finden kann. Weil manchmal hat man ja so Klienten, die einem wahnsinnig, die vielleicht gar nicht komplex sind, aber die Angehörigen beanspruchen einen mega. Oder es zehrt mega der Energie, dass man wahnsinnig viel Zeit braucht, bis man alles organisiert hat und was auch immer, dass man sagt, hey, jetzt ich mag nicht nochmal so einen, sondern ich brauche zwei noch, kannst mir einen komplexen geben, aber einfach nicht nochmal einen in diesem Thema rein. Mhm. Und das finde ich, es muss wie möglich sein, dass auch unsere Psychohygiene die Emotionalität ist so wichtig, dass wir lang noch in unserem Beruf weiterarbeiten können. Mhm. Muss das auch möglich sein, dass man so kann sagen, hey, und ich mag jetzt nicht nochmal, keine Ahnung, einen frischen Diabetes-Klient, sondern gib mir lieber einen, der dreimal in der Woche duschen hat oder was auch immer.
Also ich denke, hat Komplexität oder hat ja nicht unbedingt auch etwas zu tun mit dem Versorgungsaufwand, wie viel? Weil eben es können Situationen, wo man einmal wöchentlich hineingeht, hochkomplex sind, dann gefühlt dann jeden Tag ja, beschäftigen dort drinnen. Also genau wie du sagst, es ist sehr unterschiedlich. Und eben, es gibt Leute, die auch sagen, mit 10 Leuten, ich habe keine Zeit. Was aber auch häufig damit, wie sind die Leute planen, zu tun hat. Also ich merke da schon einen Zusammenhang, oder? Planung, Organisation von und wie viel Zeit, Büromöglichkeit oder nicht und wie viel Einsatz, einfach reguläre Touren macht eine Fallführung. Wie viel das möglich ist, dass man kann in dem Sinn noch gleichzeitig die Verantwortung darüber zu haben. Mein Erfahrungswert ist so bei 100%, sind 20 bis 25, also ist gut. Viel mehr eben, glaube ich, auch unter Fahrt sind es jetzt nur irgendwie Kompressionsströme fahren und ausziehen. Hängt ein bisschen von der Komplexität ab.
Ja. Was ich auch mega gemerkt habe, ist die Arbeitsorganisation der Fallführenden. Nicht jede Diplomierte weiss, wie sie sich einen Büronachmittag organisieren soll. Mm-hmm. Sie hat jetzt 3 Stunden Zeit und einen Haufen To-Dos und wo fängt sie an? Das finde ich, ist bei der Einführung auch extrem wichtig, zum schauen, hey, wie kann man sich organisieren, wie hält man sich die To-Dos auf dem Schirm? Habe ich irgendwie früher hat man es noch auf Papier gemacht, jetzt hat man es irgendwie digital. Kann uns aber auch eine Software helfen, hey, jetzt habe ich keine Ahnung, ein Ziel gesetzt bei dem in 4 Wochen. Ja, plupp, jetzt ist die 4 Wochen vorbei. Bin ich der Meinung, System mich als FF erinnern. Ich kann eben von 20, 25 oder 40, 60 Leuten das Zeug nicht alles im Kopf behalten. Mhm. Ist aber auch nicht notwendig, wenn wir ein System haben, das uns dort hilft. Und das macht meiner Meinung nach also noch keinen so, wenn ich das gerne hätte.
Ja. Ja, ich meine, das ist jetzt eh gerade so die nächste Frage, oder? Du siehst ja da in ganz verschiedene Dokusysteme, also haben wir beide schon, gell? Wo siehst du, machen sie das genau eben gleich und wo sind vielleicht Unterschiede oder eben wo könnten die Systeme besser unterstützen, dass die Fallführenden den Pflegeprozess verantwortungsvoll durchführen können? Oder auch das ganze Team?
Es gibt so ein bisschen verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass das Codieren während dem Gespräch ist mega eine Herausforderung. So, die einen Codierungen sind einfach zu machen während einem Gespräch, das kann man gut machen. Wobei die Generation, die wir jetzt im Moment pflegen, ist eher noch nicht so. Also sie kommen immer mehr, sie werden immer mehr tablet-affin und so, aber es hindert halt im Beziehungsaufbau. Und darum sage ich, hey, lehnt es am Anfang lieber weg. Und wenn es dann möglich ist, dass man merkt, hey, mal, das vertreibt die Beziehung, dann könnt ihr auch nebendran auch noch grad digital codieren. Aber die Systeme, die wir jetzt auf dem Markt haben, die helfen nicht. Also ich bin, es ist eins rumgetöckeli und dann merke ich, weh, das hindert dann halt im Gesprächsablauf schon auch. Also da hätte sicher auch noch Luft gegeben, dass man im Gespräch einfacher könnte codieren. Das ist mal das eine. Das andere ist Skala eben. Also die einen sagen, ich habe keine Ahnung, wo sich die befindet. Man geht nicht über die Skala. Und es passiert auch nicht, wenn man die nicht anschaut. Was ich aber eben total scharf finde, weil ich weiss, sie helfen uns im Alltag zu argumentieren, sie helfen uns Verläufe aufzuzeigen, oder auch eben etwas zu benennen, objektiv zu messbar machen und nicht zu sagen, ah, ich habe das Gefühl, das. Und darum müsste die Software, die Skalen noch viel mehr im Fokus setzen. Und was auch noch schwierig ist, die Skala, die eine besteht aus 37 verschiedenen Items. Und wenn ich dann schlussendlich nur ein Resultat habe von, keine Ahnung, 3, muss ich auch wissen, ja, wie sind denn die Codierungen hindurch? Aber das zeigen auch die wenigsten Systeme auf, was für Codierungen bei meinem Klienten dann auf diese Skala treffen. Und das würde es viel einfacher machen zum Analysieren. Das ist sicher ein Punkt. Und bei den CAPS ist die Verbindung, die bei vielen nicht möglich ist, wo man schlussendlich wirklich die Prioritätsgruppe kann bilden, damit man nachher die Pflegeplanung einfacher kann daraus aussetzen. Weil das finde ich ein mega grosser Vorteil vom Interrail und ihren Hilfsmitteln. Und das sagt, also ich meine, CAPS kommen viel einfacher in der Praxis an, weil es dort wirklich gerade einen direkten Nutzen haben zum Stellen von der Pflegediagnose. Und das haben wir auch gesehen. In unseren Kurs, also in der Pflegediagnostikkurs, den wir zusammengeben, das erleben wir ja immer wieder. Und aber auch im Grundkurs, wenn ich Ihnen sage, so, und jetzt verbindet die CAPS mal zur Prioritätengruppe, und ja, aber ist es dann eher das CAP Schmerz oder ist es eher das CAP Sturz? Ja, wo liegt denn der Hase begraben? Und da merkt man, sie fangen da abwägen und merken, hey, nein, es ist eher der Punkt, und dann nehmen sie dort die Pflegediagnose daraus raus. Und da, dort zu merken, das hilft ihnen, das bestärkt sie und merkt, ah, das ist einfach, das kann ich anwenden, das hilft mir in der Praxis. Und dann geht's aber weiter, ich meine, bei den Pflegezielen, da könnte das System uns helfen, mit Gott halt irgendwelche, dass man die Smart gerade sichtbar hat und es dann macht, keine Ahnung, Achtung, es ist das Ziel ist noch nicht terminiert, oder, da könnte man KI dahinter machen, dass man sagt, hey, das ist nicht realistisch, muss man schon selber überlegen, aber es ist nicht messbar. Weil das KI weiss ja, gut, das wäre dann höchste Schule, dass KI die Verlaufsbericht durchliest, der Klient eigentlich analysiert und sagt, hey, nein, der Klient kann das wahrscheinlich nicht erreichen. Das wäre natürlich dann eine höhere Schule, wo man vielleicht in ein paar Jahren auch ankommt. Aber auch eben, das, was ich vorher schon gesagt habe, das Erinnern an die Evaluation, an die Termine, die ich eingegeben habe. Hey, jetzt ist heute der 23. Juni, dann muss es heute auch evaluiert werden. Und dann merke ich nach meinen Ferien im Mitte Juli, das hätte ich vor meinen Ferien müssen evaluieren. Und das hilft nicht. Also da könnte uns die Software wirklich noch viel mehr unterstützen. Und ich denke eben, KI wird kommen, KI wird auch bei unseren Software nicht Halt machen. Und das finde ich super, weil wenn man berichten könnte, zu Hause generieren, sei es Überweisungsrapport, sei es Bericht an Arzt, wo man nach dem Reassessment oder auch nach dreimaliger Wiederholung bei A- und C-Leistung am Arzt könnte schicken, wo uns Zeit sparen, wo man wirklich nicht mehr Stunden uns auch überlegen, wie formuliere ich das? Nein, kann ich das vorformulieren? Wir müssen es nochmal überprüfen, stimmt das? Dann noch ein verbessern, anpassen. Da glaube ich, wird uns KI auch noch sehr viel unterstützen.
Ich glaube auch mit zum Beispiel Zusammenfassen von Verlaufsberichten, oder? Dass eine Fallführung schnell eine Übersicht hat, würde so viel einfacher machen. Oder eben, dass auch nur schon vom Codieren aus dem Interrail raus, auch weißt, von den CAPS her, auch eine Unterstützung können sein, wo sieht jetzt KI die Zusammenhänge aufgrund von der Informationen und macht einen Vorschlag und wir können es dann wie noch auswählen, wenn wir in die Richtung oder so, oder das wie noch gegenchecken.
Was auch noch wahrscheinlich auch jetzt schon möglich wäre, und ich finde, hey, die Software müsste das machen, dass ich will sagen, bei dieser Skala könnte die Pflegediagnose, das, oder auch in das CAP, dass ich dann das wirklich, jetzt schaue ich die Skala isoliert an, ich schaue CAPs isoliert an und schreibe nachher Pflegeplanung. Und das ist wie, also aus den CAPs kann ich auch eine Pflegediagnose stellen, aber dann muss ich wieder schauen, ja, welche CAPs habe ich denn da drin und welche Skala kann ich jetzt da dazu brauchen. Das müsste viel flüssiger sein.
Dass du es auch nicht musst separat aufmachen, dass du es gar könntest, Dropdown reinwählen oder irgendwie, wenn du ein Wort schreibst, irgendwie, weißt du, kann nicht neurokognitive Störungen, dass dann gar kommt, willst du CPS-Skala hinzufügen, das Ergebnis oder so. Glaube ich auch. Muss hundertprozentig heute schon möglich sein. Also bin ich mir auch ganz... ganz sicher, dass da noch viel, viel Luft nach oben wird sein, um auch die Fallführenden, sagen wir, um wirklich Zeit, Ressourcen sparen und unterstützend sein, nicht ersetzend, aber wirklich mehr Unterstützung bieten. Weil eben, eine Bedarfsabklärung ist nicht einfach schnell 10 Minuten gemacht, oder? Ich meine, auch da dein Erfahrungswert oder so, wo du ja sagst, sind 4 bis 6 Stunden, dauert auch eine einfache Pflegesituation zum Abklären. Ist das zeitlich auch, also ist es noch zeitgemäss, dass wir so lange brauchen für das? Wie siehst du das und wie wird sich das vielleicht ändern oder nicht ändern?
Das ist sicher zeitgemäss, weil die Leute ja immer komplexer eigentlich heimkommen. Ich weiss noch, als ich in der Pflege angefangen habe vor über 20 Jahren, da haben wir noch Wachkoma-Patienten im Akutspital 3 Monate gehabt. Heute wären die keine Woche mehr dort, wenn sie alles abgeklärt haben. Also die Zeiten haben sich extrem verändert in den letzten 20 Jahren. Die Leute sind, man geht nicht mehr einfach ins Pflegeheim, sondern man geht erst, wenn man wirklich, wenn es daheim nicht mehr geht. Oder wir haben eben daheim Situationen, die eigentlich schon lange müssten gehen. Und wir es eigentlich noch so ein bisschen mit aushalten, dass, bis, der Klient dann wirklich einsieht, dass es nicht geht oder etwas passiert. Sechs ein Sturz oder was auch immer, dass dann nachher wirklich nicht mehr daheim geht. Und, ja, das macht es mega herausfordernd. Das macht es herausfordernd, dass man halt die Zeit auch braucht. Und darum ist es so wichtig, dass man wirklich alle Bereiche abklärt. Und wirklich gründlich abklärt. Wenn man dann zum Schluss kommt, das ist okay, der Klient hat das wirklich im Griff, dann kann man es ja auch wieder sein lassen. Aber es ist wichtig, dass man es jedes Mal bei jeder Abklärung klärt. Und in diesen 4 bis 6 Stunden gehört ja alles drin. Es gehört die Hausarzt-Kommunikation drin mit allen, keine Ahnung, Stomenberatung, Diabetesberatung, Ergotherapie, was auch immer noch involviert ist. All die Kommunikationen mit denen gehören genauso drin, wie aber auch Pflegeplanung schreiben, eben Skala und CAPS bearbeiten und das Leistungsplanungsblatt schlussendlich generieren. Das alles gehört drin rein und dann sind eben eigentlich 4 Stunden extrem schnell vorbei, weil, also das ist etwas, was ich auch in meinen Grundkurs jetzt eingebaut habe. Und die Leute haben das Gefühl, wenn sie beim Erstgespräch sind, dann müssen sie alles fertig haben. Sie müssen das Interim fertig haben, sie müssen Pflegediagnose haben, sie müssen das Ziel haben, sie müssen die Interventionen beschrieben haben. Das sage ich ja, aber also gerade bei einer Erstabklärung, wenn ihr mit der AGBs Rahmenvereinbarung, habe ich vorher schon erwähnt, dass ich, und die Leute sind irgendwie am Morgen aus dem Spital gekommen, wir gehen am Nachmittag, wenn es ganz blöd kommt, am 1 vorbei, letztens sagt mir eine Teilnehmerin, Klientin während dem Gespräch eingeschlafen, weil er keinen Mittagsschlaf können machen. Ich meine, krass ist das. Und ich dann muss sagen, also viele sagen, hey, nein, sie gehen jetzt um 2 vorbei, damit der Klient wirklich noch Zeit hat, zum sich erholen, zum schnellen Mittagspause machen. Was ich mega wichtig finde, weil unsere Klienten sind so über 75 oder eben noch älter, wo sie wirklich einen Mittagsschlaf brauchen. Und das muss man ihnen geben, sonst sind sie eben, ich meine, Rahmenvereinbarung, da sind schon komplett überfordert, Zeitfenster, Einsatzzeiten, was, ich komme nicht draus. Also das ist so viele Informationen, wo auf sie einprasseln, dass man sagt, hey, macht 2 Gespräche, tun sie unterteilen und tun im ersten wirklich einfach nur das Notwendigste klären, was wichtig ist. Es ist dann noch nicht wichtig, wer für den Klient kocht, das ist noch nicht wichtig. Wie, weiß auch nicht, welche Diagnose weiss ich aus dem Arztbericht, aber welche Codierungen, zum Beispiel bei den Sicherheitsfragen hinten im Bereich Q, ob jetzt da Sicherheitsrisiken ums Haus herum sind, ist jetzt noch nicht zentral, dass ich das gerade beim ersten Gespräch weiss. Wir haben im Administrativvertrag Zeit für 14 Tage für die Abklärung abzuschliessen und die 14 Tage müssen wir uns auch nehmen, gerade bei einer Erstabklärung. Und dann kann man in einem zweiten Gespräch nochmal den Einsatz machen, weil da kann man ganz viel beobachten und muss nichts fragen, also man kann ganz viele Fragen auch umgehen, wo man dann einfach beobachtet hat und dann noch gezielt Fragen stellen, wo man dann eben wirklich den Klienten auch muss fragen. Und wichtig einfach die Angehörigen mit einbeziehen, weil das ist das A und das O. Und dann sind 4 bis 6 Stunden extrem schnell vorbei. Mhm.
Aber eben, du sagst auch, oder? In der Regel ist einfach mit einem Tag, eine Stunde vor Ort Abklärung einfach nicht, es ist nicht wirklich realistisch, alles sauber können dann zu machen. Also eben, wahrscheinlich ist jeder noch nicht alle Informationen, die man überhaupt braucht. Es wäre also besser, wenn man es organisieren kann, dass man zweimal vor Ort gehen kann und vielleicht auch den Einsatz noch machen kann. Vielleicht, meine Erfahrung ist jetzt mehr nicht unbedingt gerade erst Einsatz und Abklärungsgespräch miteinander. Das ist meistens auch ein mega Stress. Dass dann irgendwie gefühlt, ja, musst helfen beim Duschen und einen Verband wechseln und dann sollst du dann die ganze Abklärung machen, dass das auch nicht unbedingt optimal ist. Aber auch wirklich, eben mehr als einmal rein, oder?
Ja, und auch, man muss ja, das haben auch die Leute immer das Gefühl, sie müssen alle Informationen sammeln. Aber man hat ja Teamkolleginnen und Kollegen. Man kann denen schreiben, hey, schreiben mir Einsatzverlaufsbericht zu dem und dem Thema. Und dann hat man die 3 Tage Beobachtungszeit ja unter Umständen dann gerade schön sauber aufgestellt. Weil das Thema ist ja, das Internet muss der Klient 3 Tage daheim sein, damit man auch die 3 Tage zurück beobachten kann. Darum dürfte man eigentlich am ersten Tag gar noch nicht anfangen zu codieren, weil der Klient noch gar nicht daheim war.
Also gerade dann, wenn man im Spital gekommen
ist. Ja, genau. Mhm. Und dann können wir bei den Erstabklärungen dann auch noch so Sachen eigentlich umgehen und das Internet noch richtig, richtig anwenden. Mhm.
Ja, wir kommen zu der letzten Frage. Was wünschst du dir so für die Zukunft von der Spitex?
KI, habe ich schon gesagt. Ich wünsche mir, dass dieses System uns besser begleitet, es einfacher macht, dass man wirklich als Fallführende nicht mehr an 1000 Orten muss die Sachen holen, sondern dass es eigentlich ein flüssiger Ablauf ist, dass die Zeit, wo wir brauchen für die Abklärung auch überkommen, dass die Bürozeiten wirklich gleichwertig wie ein Einsatz gewertet wird und nicht einfach gestrichen oder verschoben. Ja, das wünsche ich mir.
Schön. Vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist und ich freue mich auch mit dir im Herbst zusammen wieder den Pflegeprozess in der Spitex zu schulen. Falls jetzt da Zuhörende sind, die gerne möchten uns beide zusammen erleben, im Herbst in Olten tun wir zusammen 4 Tage Schule. Alle Infos finden wir unter spitex-pflegeprozess.ch. Merci vielmals, Nicole, dass du da warst. Danke.
Danke dir vielmals.
Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen. Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast@spitex-welten.ch. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.bedernursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!